Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt.
Auf meinsportradio.de.
Alle super Fragezeichen. Fragen sich Block und Spike. Herzlich willkommen zum Volleyball-Podcast Nummer 1 am Mikrofon. Daniel Block-Schmidt und
der etwas kränkliche Daniel Spike Hör. Moin moin aus Hamburg.
Ja, der Volleyball Supercup ist Geschichte. Wir wollen das Sportliche insbesondere detailliert unter die Lupe nehmen, auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswagen. Daniel, du warst vor Ort. Wie schaut's aus?
Ja, ich war vor Ort und ich habe zwei ganz unterschiedliche Volleyballspiele gesehen. Also in einer Halle, die ja, wo schon ein paar freie Plätze waren, aber wo eine gute Atmosphäre geherrscht hat, wie ich finde. Und wo ein sportliches Top-Event stattgefunden hat, der Supercup ja zum zweiten Mal. Es ist ja ein neues Event im Prinzip, wenn man so will, ein Experiment auch der Volleyball-Bundesliga. Und ja, über die Spiele werden wir ja gleich noch sprechen, wie die sportliche Qualität ist, wie die sportliche Qualität war. Wir wollen aber auch ja ein bisschen mit euch diskutieren und rufen jetzt schon mal dazu auf, bevor wir Vital Heinen zu Wort kommen lassen, wie das Event denn so war, wie das Event so wirkte. Ich habe meine Eindrücke von vor Ort. Daniel, du hast deine Eindrücke von vor dem Fernseher und vielleicht einige von euch auch. Und wir wollen darüber mit euch diskutieren, weil sonst, wenn wir das heute machen würden, würde das den Zeitrahmen leider sprengen und wir wollen dann doch eher schon mal aufs Sportliche schauen, da unser Augenmerk drauf richten. Dementsprechend Aufruf zur Diskussion unter dem Hashtag Block und Spike oder über Twitter bei uns @DanielRSchmidt oder @HörMedia oder den Hashtag oder die Facebook-Seite. So rum ist es.
Ja, genau. Dann lassen wir mal Vital Heinen, unseren ehemaligen Bundestrainer und Chefcoach des VfB Friedrichshafen, zu Wort kommen. Der hat seine ganz eigene Sicht auf dieses Event.
Dass wir alle hier danke, weil das war eine schöne Kulisse zum Spiel. Schöne volle Halle, 5.000 Leute, alles ist perfekt, Organisation ist perfekt. Und es fängt an, im zweiten Jahr schon meine Mannschaft will dieses Supercup gewinnen. Für mich war er nicht wichtig. Zwei Wochen zurück hatte ich eine Sitzung, da habe ich die Spieler gefragt, ihre Ziele. Und ich habe gesagt, Supercup ist mir nicht so wichtig. Die Spieler haben mich overruled, sind darüber gekommen und gesagt, hey Vital, wir wollen den Supercup gewinnen. Ich sage, okay, wenn ihr entscheidet, ist eure Entscheidung, nicht meine, ich mache mit, das ist meine Aufgabe. Für mich nicht, aber das gibt schon an, dass es diese Event fängt an, einen Wert zu haben. Nicht wie ein Pokal, nicht wie ein Meisterschaft, aber doch ein Wert. Ja, und dafür muss ich das erstens wissen, allen danken, die es gemacht haben, weil es ist nicht einfach, das Neues zu machen. Und in Deutschland, ich weiß, Deutschland, ihr seid Meister in einer Sache, in kritisch zu sein, in Kritik zu haben auf Sachen. Und das ist nicht gut und diese kann besser. Und das, man muss das sagen, was ihr macht hier, die neue Spiel von mir war auch beeindruckt. Wow, mein Co-Trainer aus Polen war beeindruckt. Wow, ist das Supercup, so ist ein Polen nicht. Das würde ich sagen, diesen Supercup und Pokalfinale ist einzigartig im Welt.
Also, wirklich alles super beim Supercup. Das wird Sportdeutschland TV sicherlich nicht unterstreichen. Und Daniel, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber da ging es richtig zur Sache bei den Kollegen.
Ja, die tun mir so ein bisschen leid. Gott sei Dank ist nichts passiert. Es gab einen Brand unmittelbar vor der Übertragung im Übertragungswagen von Sportdeutschland TV. Viele haben sich gefragt, was ist da los? Tonverhältnis stimmt nicht, es gibt keine Zeitlupen und. Das also die Erklärung. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, keine Personenschäden, keiner ist zu Schaden gekommen, außer die Übertragungstechnik. Also tausend Dank, dass trotzdem Sportdeutschland TV es geschafft hat, ein Signal rauszuschicken.
Ja, ja, da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Ich habe es vor Ort ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass Dirk Berscheid, der Kommentator, sehr, sehr spät in die Halle erst gekommen ist und habe mir das irgendwie begründet mit Verkehrsproblemen, Besprechungen vorher noch im Ü-Wagen für die Sendung etc. Dass das tatsächlich so dramatisch war letztendlich, war mir gar nicht so bewusst vor Ort. Natürlich entschuldigt das eigentlich die Übertragungsprobleme, weil wenn ein Übertragungswagen aufgeht, dann ist es überhaupt schon bemerkenswert, dass überhaupt diese Übertragung noch stattfinden konnte.
So ist es. Wir schauen gleich ins Sportliche rein. Block und Spike gleich mit dem Supercup der Frauen.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne.
Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports.
Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports.
Plus ein Überraschungsgoodie.
Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Willkommen zurück bei Block und Spike. Wir wollen das Frauenfinale ist es ja nicht, den Frauen-Supercup unter die Lupe nehmen. Sportlich gesehen, am Ende steht ein 3:0-Erfolg für den SSC Palmberg Schwerin gegen Allianz MTV Stuttgart. Letztere konnten ihren Titel also nicht verteidigen. Bevor wir tief ins Sportliche gehen, wie war denn so die Stimmung, die Atmosphäre bei diesem Frauen-Supercup?
Ja, sehr unausgewogen, würde ich sagen. Denn die Schweriner mit einem schönen gelben Block angereist, viele Fans, die da die Arena so ein bisschen dominiert haben, würde ich sagen, stimmungstechnisch aus Schwerin und aus Stuttgart und Friedrichshafen, die ja so ein bisschen die Fanfront auch gebildet haben aus dem Südwesten der Republik, kam da weniger, aber natürlich bedingt auch durch die extrem lange Anreise nach Hannover. Die hatten es da ja relativ weit von da unten ganz aus dem Süden und hat man sicherlich gemerkt, aber ich glaube nicht, dass es letztendlich ausschlaggebend war für das, was auf dem Feld stattgefunden hat.
Und das, was auf dem Feld stattgefunden hat, war in meinen Augen nicht sonderlich, ja, wie soll ich sagen, hübsch anzusehen. Das war kein Lehrbuch-Volleyball, das war kein Bilderbuch-Volleyball. Wie hat sich das in der Halle geäußert? Am Stream war es teilweise ein böses Gekloppe.
Ja, es war zähe Kost, muss man sagen. Also es war schwierig anzuschauen. Ich war mit zwei Freunden da, die ja nicht die Volleyball-affinsten sind, und man hat schon gemerkt, dass es da nicht ganz so gepackt hat, dass es nicht ganz so mitgenommen hat, wie normalerweise Frauenspiele in der Lage dazu sind, durch ihre langen Ballwechsel, durch ihre spektakulären Ballwechsel, die oft zustande kommen, die eigentlich fast schon zu guten Ton gehören, sage ich mal, ein bisschen gehoben. Aber das war nicht so da, aber natürlich auch damit entschuldbar, dass Felix Kozlowski, der ist erst einige Tage vor dem Event, am Mittwoch ist er, glaube ich, zur Mannschaft erst gestoßen nach der Europameisterschaft und eben auch die Nationalspielerinnen. Schwierig, sich da einzuspielen mit neuen Spielerinnen, wie beispielsweise Greta Schaschmarie, das können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Entsprechend schwierig, da überhaupt einen ganz, ganz hochwertigen Volleyball zu erwarten. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es fast ein Klassenunterschied war in dem Spiel, dass die Schlüsselfiguren beim MTV Allianz Stuttgart, wie beispielsweise Michaela Mlenkova, nie so richtig ins Spiel gefunden haben, immer von den Schwerinern abgekocht wurden, es viel in der Abstimmung noch gehapert hat, und dann ist es ein einseitiges Volleyballspiel, was natürlich nicht das Mitreißendste ist für die Volleyballfans, aber für den SSC Palmberg Schwerin, so ist es richtig, sicherlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis war.
Also ich denke auch, ich stütze deine These voll und ganz. Man hat es in zwei Spielelementen, glaube ich, ganz besonders gemerkt. Das eine war das Thema Zuspiel. Viele hohe Zuspiele, lang in der Luft die Bälle. Es ging wahnsinnig viel über die Außen, kaum was Schnelles über die Mitte. Das war zum einen wenig überraschend, wenig sehenswert in dem Sinne. Zum anderen die Blockfeldabwehr, da stimmt die Abstimmung bei beiden Teams eigentlich noch nicht so richtig. Das hat man auch gemerkt. Letztendlich, glaube ich, ging vieles in diesem Spiel darum, Fehler zu vermeiden. Und da muss man, wenn wir jetzt mal so einen Blick auch auf die Statistiken werfen, muss man einfach sagen, Stuttgart hat allein 23 Punkte. Das ist fast ein ganzer Satz nur an Eigenfehlern abgegeben. Bei Schwerin waren es immerhin auch noch 13. Also man sieht schon, beide Teams hatten wenig Vorbereitungszeit, eiern da noch so ein bisschen in ihrer Findungsphase rum. Und letztendlich, glaube ich, hat der SSC Palmberg Schwerin einfach den Vorteil gehabt, viele EM-Spielerinnen in einer gewissen Konstellation schon quasi zusammen im Einsatz gehabt zu haben. Das hat Stuttgart in der Form nicht. Und ich glaube, das war ein entscheidender Faktor bei diesem Spiel.
Kann ich dir zustimmen, allerdings beim Zuspiel muss ich dir auch ein klein bisschen widersprechen, weil du eben gemerkt hast, dass beim Schweriner SC so ein bisschen die Achse Denise Hanke, die Zuspielerin, die natürlich Marie Schölzel aus der Nationalmannschaft jetzt ja kennt oder die sich sowieso kennen, aber die jetzt auch bis vor kurzem auch zusammen gespielt haben, eigentlich gar keine Unterbrechung hatten. Dann haben wir, wer ist denn noch Nationalspielerin bei den Schwerinern? Jennifer Gattis, die natürlich auch bei der EM gespielt hat, zusammen mit Denise Hanke. Also da merkt man, dass Luisa diese Lippmann Abstimmungsprobleme, ja. Luisa Lippmann natürlich, klar, dass diese Abstimmungsprobleme da nicht so sehr vorhanden waren und dass sie ja auch sehr stark diese Spielerinnen gesucht hat und dass das auch mit den neuen Spielerinnen schon sehr gut funktioniert hat, mit Greta Schaschmarie eben, weil Denise Hanke dieses ausgewogene Verhältnis zwischen hohe Bälle eher zu denen, wo sie sich noch nicht so gut abstimmen kann, aber auch die schnellen Bälle zu denen, wo sie sich gut abstimmen kann, weil sie eben schon den ganzen Sommer mit ihnen spielt oder eben schon länger mit ihnen spielt. Das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, so habe ich das zumindest empfunden. Und deshalb konnten alle auch einigermaßen ihre Leistung abrufen bei den Schwerinerinnen. Und bei Stuttgart hast du halt gemerkt, dass beide Zuspielerinnen aus dem vergangenen Jahr mit Karen Kotscher und mit Valerie Nicole weg sind und dass sich das alles neu finden muss. Du hast eine hochveranlagte Zuspielerin, die kommt vom VCO Berlin mit Pia Kästner. Und das natürlich, jetzt muss mir gerade aushelfen,
Femke, die erste Zuspielerin. Femke Stoltenborg.
Genau, Femke Stoltenborg natürlich.
Genau.
Ex-Aachen beim MTV Stuttgart. Und das sind natürlich zwei für sich genommen sehr, sehr gute Zuspielerinnen. Eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr hoffnungsvolle Zuspielerin. Aber das muss ich erstmal eingrooven. Das hast du gemerkt. Und da wurde manchmal, hatte ich so das Gefühl, noch ein bisschen zu viel probiert. Und Thema Blockfeldabwehr. Ja, gab Abstimmungsprobleme, aber auch sehr viel mehr beim MTV Allianz Stuttgart. Da ist sehr viel wirklich gefallen und da war sehr viel irgendwie, wo im Blockschatten nicht richtig gearbeitet wurde, beziehungsweise wo im Blockschatten gearbeitet wurde, was eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, weil der Block ja normalerweise ein Stück Feld abdecken sollte. Und da sind viele Bälle irgendwie verloren gegangen, die nicht hätten verloren gehen müssen, zwangsläufig aus Sicht des MTV Allianz Stuttgart.
Pia Kästner ist eine schöne Personalie, die würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn ich hatte ganz persönlich den Eindruck, dass beim Allianz MTV Stuttgart in den Satzphasen immer dann was ging, wenn Pia Kästner Femke Stoltenborg ersetzt hat. Also die hat frische Impulse gebracht, hat mutig zugespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, und sehr, sehr aufmerksam auf dem Feld, fand ich. Also die hat sich da schon hervorgetan, das stimmt definitiv. Eine der besseren Spielerinnen beim MTV Allianz Stuttgart.
Ja, vielleicht generell mal ein, zwei, drei interessante Statistiken rauszugreifen. Vielleicht machen wir es mal an den oder der MVP fest, die für dieses Spiel gewählt wurde. Das war Luisa Lippmann. Für mich seitens des Publikums muss ich sagen, eher eine Sympathie als eine statistisch korrekte Entscheidung. Wie hast du das erlebt?
Ja, also ich hätte sie auch nicht auf dem Zettel gehabt. Ich hatte zwei andere eigentlich auf dem Zettel und zwar zum einen Jennifer Gettys, die jetzt im Angriff sich nicht so sehr hervorgetan hat. Da hast du sicherlich gleich auch noch ein paar Zahlen, aber die ich fand sehr, sehr präsent war in der Feldabwehr und sehr, sehr viele Bälle da noch rausgekratzt hat und vor allem im Aufschlag natürlich bockstark mit fünf Assen, glaube ich, waren's.
Richtig,
ja. Das war sehr gut, da hat sie sich sehr hervorgetan. Die andere natürlich Greta Schaschmarie und das hat auch Felix Kozlowski so gesehen bei uns im Interview am meinsportradio.de Mikrofon.
Wir haben probiert, uns auf ein paar Basics zu fokussieren, die mit hoher Qualität zu machen. Wir machen viele Sachen noch nicht so, wie sie mir gefallen auf dem Feld. Aber wir haben heute, glaube ich, geschafft, viel individuelle Qualität abzurufen auf dem Feld. Plus ein paar Basics, die wir reingebracht haben, die wir einfach gut machen wollten. Wenig Unforced Errors, ein paar leichte Sachen im Block und Abwehr, mit präzise in den Positionen stehen, um dann die Abwehrbälle zu nehmen. Und ja, das haben die Mädels mit unglaublich viel Disziplin heute gemacht. Da muss man echt einen Respekt zollen. Und ja, für mich total überraschend heute, dass unsere Annahme so stabil war. Wir haben heute mit Jenny, Luna Carocci und Greta Schaschmarie das erste Mal, wir haben zweimal Annahme trainiert zusammen, dann das erste Spiel, wo natürlich eine Stresssituation kommt, wo theoretisch Automatismen gefragt sind und ja, die haben so gut miteinander kommuniziert, haben so gut miteinander harmoniert, es waren ein, zwei Bälle, die wir verlieren, das waren individuell technische Fehler, aber ansonsten waren wir da extrem gut und ja, Riesenkompliment an meine Mannschaft.
Also Greta Schaschmarie hat eine ganz, ganz starke Rolle gespielt. Das können wir mit Statistiken auch belegen und deshalb meine klare MVP für dieses Spiel. 21 Angriffe, 13 erfolgreich, ist eine Quote von 62%, ein Blockpunkt noch oben drauf und knapp 50% in der Annahme. Also für mich von den Werten her deutlich Luisa Lippmann überlegen, die gerade mal ein Drittel Angriffe durchgebracht hat und bei Jenny Gertys sind sogar nur 24%. Also die hat 4 Punkte aus 17 Angriffen gemacht. Das ist für eine Nationalspieler-Außenangreiferin schon für so ein Spiel ein bisschen wenig, finde ich.
Ja, dem kann ich zustimmen. Jennifer Gertys, die hatten wir nach dem Spiel ebenfalls an meinsportradio.de Mikrofon und ich muss dir gratulieren, den Tipp hast du absolut richtig gelandet, dass die Schweriner das Ding gewinnen. Hut ab an dieser Stelle. Ich hatte ja auf den MTV Stuttgart getippt, wo ich im Nachhinein mich auch frage, was mich da so ein bisschen geritten hat. Aber nachher ist man immer schlauer. Und ich habe dann mit Jennifer Gertys darüber gesprochen, was vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend war, dass ja die Schweriner Mannschaft vielleicht doch ein bisschen im Vorteil war, dass sie bei der EM so lange zusammen waren. Und das hatte sie dazu zu sagen, auch an mein sportradio.de Mikrofon.
Oder ja, ich glaube, wir spielen jetzt schon jetzt anderthalb Jahre, also wir vier Deutschen alle so zusammen. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen ein Vorteil. Auch in Baku haben wir in so einer großen Halle gespielt. Das ist auch immer was anderes. So, die normalen Hallen sind enger, da fliegen die Bälle anders. Das ist wirklich ein anderer Volleyball in so einer großen Halle. Die ganze Dynamik ist anders. Ja, und ich glaube, es war schon ausschlaggebend, dass wir die letzten Wochen so ein gutes Training quasi hatten.
Ja, soweit unsere Nationalspielerin Jennifer Gertis. Eine Statistik noch, Allianz MTV Stuttgart, Molly McCage, ex-VC Wiesbaden, 46% im Angriff, für mich die stärkste Spielerin bei Stuttgart. Und das soll es auch schon gewesen sein für den Frauenteil. Jetzt widmen wir uns den Männern, die Herren der Schöpfung. El Clasico gleich bei Block und Spike.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnalzt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Das war die Einzahlung ins Phrasenschwein für das, was du jetzt im Damenteil als letztes gesagt hast. Der Klassiko des deutschen Männervolleyballs. Eigentlich muss diese Phrase, ja, gestrichen werden aus dem Volleyball-Vokabular, finde ich.
Also dazu möchte ich nur sagen, Matthias Killing, mein lieber Moderationskollege von Sat.1, hat das gestern auch benutzt in der Halle. El Clasico. So, und jetzt kommst du.
Dann müssen wir ihn nochmal anschnacken, dass er das nicht mehr tut. Ja, aber vom Grundsatz ist es ja richtig, dass es der Klassiker im deutschen Volleyball ist, um es mal so zu formulieren. Friedrichshafen gegen Berlin, und auch da haben wir getippt und auch da muss ich den Hut ziehen, liebe BR Volleys, da habt ihr mich ein bisschen im Regen stehen lassen.
Wobei ich ja einen Tiebreak getippt habe, das war es ja dann letztendlich doch nicht, also ganz hundertprozentig getroffen habe ich nicht, aber 3-1, wer hätte das gedacht, der VfB verteidigt seinen Titel im Supercup.
Ja, was heißt, wer hätte das gedacht? Du hättest es gedacht. Ich muss auch sagen, ich hätte es vielleicht auch getippt, aber ich muss natürlich gegen dich tippen, deshalb habe ich auf die BR-Volleys gesetzt. Nein, aber ein verdienter Sieg, wie ich finde, auch wenn die BR-Volleys besser ins Spiel gekommen sind.
Ja, das sind sie absolut. Man muss generell nochmal sagen, zum Unterschied Frauen-Männer-Finale, da hat man schon gesehen, die spielen länger zusammen. Das hat gleich einen richtig schönen Spielfluss gegeben. Auch gerade im ersten Satz die Berliner ein, zwei Zauberbälle da rausgehauen. Berlin hat gut ins Spiel gefunden.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Paul Carroll, in welcher Welt hat er diesen Schlag da gemacht?
Ja,
ich glaube, es war Mitte erster Satz, wo er schon aus meiner Sicht, ich saß relativ weit oben auf der Tribüne dann zu dem Zeitpunkt, anderthalb Meter neben der Antenne seinen Arm um mehr als 180 Grad dreht und den in einem Winkel noch übers Netz spielt. Das war ja völlig warm, wo er dann noch den zweiten Schiedsrichter über den Weg läuft. Also für mich der Punkt des Spiels. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das war also alle physikalischen Gesetze, die irgendwie existieren, mal eben ausgehebelt mit einem Angriffsschlag.
Ja, im Fernsehen haben wir gedacht, das ist so ein 3D-Bild, weißt du, was so seine Perspektive verändert. Das war ein unfassbarer Ball, hat man im Fernsehen gut gesehen. Da hätte ich natürlich gern die Zeitlupe auch mal gesehen, die leider nicht möglich war. Berlin hat einen tollen ersten Satz gespielt, bis so ungefähr zur Crunch-Time. Und dann haben sie einfach nur noch alles richtig gemacht, dann war es die bekannte Side-Out-Schlacht, sie haben es runtergespielt, aber da hat sich schon angedeutet, dass das Spiel kippen wird.
Ja, der Meinung bin ich auch. Ich habe das genau exakt so gesehen und würde es exakt so analysieren. Berlin hat das dann schlau gemacht, haben dann Schema F so ein bisschen runtergespielt. Ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, aber das hat Friedrichshafen auch ein bisschen stärker werden lassen und die haben sich natürlich selbst auch mit unfassbaren Abwehraktionen ins Spiel reingekämpft.
Ja, überhaupt, Friedrichshafen ist wieder so ein klassisches Heinenteam, ne? Unglaubliche Emotionalität und die Fähigkeit, sich auch in Phasen, wo es gerade nicht so läuft, selber wieder quasi ins Spiel zu bringen, indem sie einfach den Gegner Fehler machen lassen. Also wenn sie merken, es läuft gerade nicht, dann spielen sie einfach so, dass sie den Gegner Fehler machen lassen und das ist wahnsinnig clever und es hat wieder funktioniert.
Es ist super clever und sinnbildlich dafür eigentlich die beiden Außenangreifer, David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis, der übrigens, das war sehr interessant, von den Hallensprechern immer gerne als der Grieche oder der 1,80 große Außenangreifer betitelt wurde, um diesen Namen, der ja jetzt nicht ganz so einfach auszusprechen ist, zu umgehen. Die haben beide ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben beide unheimlich clever gespielt und damit ihre körperliche Unterlegenheit so ein bisschen ausgeglichen, weil klar, beide extrem sprunggewaltig, haben beide eine extreme Höhe, aber auf der anderen Seite steht mit Robert Kromm dann einer, der mit 2,12 Meter, glaube ich, der größte auf dem Feld ist und der andere Außenangreifer, habe ich gerade nicht im Kopf, ein Neuzugang, auch nicht kleiner als Paul Carroll auf der Diagonalposition, auch mit 2 Meter und noch was. Also, und diese körperliche Unterlegenheit, die haben sie mit einer Wahnsinns-Cleverness wettgemacht einfach und genau das habe ich die Friedrichshafener dann auch gefragt nach dem Spiel. War es vielleicht ein Spiel Cleverness gegen Power? Und das konnten die eigentlich alle unterschreiben. Vielleicht mal exemplarisch der MVP des Spiels, Athanasios Protopsaltis, bei uns am Mikrofon.
I feel we're a little bit better in shape.
Ich denke, wir sind etwas besser in Form. Wir spielen schlau, wir müssen schlau spielen, das ist unser Spiel. Und wir machen Druck im Aufschlag, stehen gut in der Verteidigung und denken so von Spielzug zu Spielzug.
Ja, soweit Athanasios Protopsaltis. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte ihn nicht als MVP gewählt, möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Für mich zwei andere herausragende Charaktere bei Friedrichshafen. Einmal Jakob Günther, das muss man mal überlegen. 10 Angriffe, 100%, wann liest man sowas mal, macht noch einen Blockpunkt oben drauf und einen Ass. Aber für mich eigentlich MVP, einer der sympathischsten Spieler bei Friedrichshafen überhaupt, David Sossenheimer, der knapp 70% auf 22 Angriffe macht. Das ist eine bockstarke Quote und auch die beste Annahmequote von allen hat bei Friedrichshafen mit 43%. Nicht einen einzigen Aufschlagfehler gemacht hat und keinen einzigen Angriffsfehler. Für mich mein MVP an diesem Spiel.
Ja, also da diese drei, also ich hatte auch diese drei auf dem Schirm, habe auch stark geschwankt tatsächlich. Ich war ja berechtigt abzustimmen zwischen David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis tatsächlich, weil Protopsaltis unheimlich viele Bälle in der Abwehr geholt hat. Das war Wahnsinn. Der stand nicht mal mit spektakulären Aktionen, aber der stand einfach so oft richtig und musste einfach nur stehen, hatte seine Arme schon bereit und hat den Ball einfach nur abprallen lassen, als wäre es das Einfachste von der Welt und das war unheimlich beeindruckend und ich muss sagen, das hat mir schon sehr, sehr stark imponiert. Das war großes Kino vom Griechen.
Ja. Wenn wir nach Berlin gucken, da gibt's eigentlich nur eine Personalie, die ich herausheben möchte und das ist Robert Kromm mal wieder. 43% im Angriff gemacht und knappe 70% in der Annahme. Also, je älter, desto besser wird der Mann, oder?
Ja, immer besser. Kein Ende im Sicht. Robert Kromm, ich bin gespannt auf die Saison. Aber der hat schon wieder gezeigt, dass er wieder voll da ist und immer wieder beeindruckt, auch wie er mit seiner Höhe dann auch einfach mal einen Block überschlägt. Das ist nicht so verkehrt, was der da macht. Und Sebastian Kühner ist mir noch sehr positiv aufgefallen. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Zuspieler hat sich durchgesetzt, ist als Zuspieler Nummer 1 bei den Berlinern. Und sehr viele zweite Bälle auch genommen und sehr konsequent auch verwandelt. Das war gut. Schöne Aufschläge dabei gehabt. Also das ist auch nicht schlecht. Zimmerfej Zukowski schon vergessen gemacht. Und jetzt, man muss ja auch sagen, gerade gegen Ende der letzten Saison hat Kühner sehr viele Spielanteile auch bekommen. Also der kommt nochmal richtig schön, vielleicht auch mit der extra Motivation Vater geworden zu sein. Glückwunsch an dieser Stelle. Ganz großes Spiel auch, oder im Verhältnis natürlich zur Niederlage, aber ein gutes Spiel auch von Sebastian Kühner und den wollen wir jetzt mal hören am meinsportradio.de Mikrofon.
Ja, vor allen Dingen die einfachen Situationen, die wir uns erarbeitet haben aus der Abwehr raus, da haben wir einfach nicht konsequent genug gepunktet. Und das sind halt die entscheidenden Bälle, die muss man machen, wenn man die Bälle kriegt. Die muss man in Punkte umwandeln. Und ja, das ist halt auch genau das, woran wir arbeiten müssen. Ansonsten fand ich, haben wir eigentlich taktisch sehr gut aufgestellt, wir haben viele Bälle berührt, auch gut in Abwehr gestanden. Von daher wissen jetzt, woran wir zu arbeiten haben.
Ich fand es zwar ein sehr, sehr hohes Niveau schon für so einen frühen Zeitpunkt der Saison. Ist es auch so ein Fingerzeig vielleicht auch wieder in Richtung internationales Geschäft, was da gehen könnte für die beiden deutschen Top-Teams dieses Jahr? Oder ist das noch überbewertet, das jetzt zu sagen?
Ich fand das Niveau auch ganz gut. Also der Friedrichshafen spielt, das ist ja ihre Spielweise, wenig eigene Fehler, viel Abwehr, viel Bälle zurückgeben und dann wieder, sag ich mal, bis auf die gute Situation warten. Das haben sie schon sehr gut gemacht. Ja, wir waren gut drauf eingestellt und haben auch da immer konsequent unsere Bälle weitergespielt. Fürs International, wir müssen erstmal, das ist ja alles noch in den Kinderschuhen. Ich meine, Friedrichshafen muss jetzt erstmal die Quali machen, wobei ich davon ausgehe, dass wir es schaffen. Wir wissen ja nicht mehr, gegen wen wir spielen. Das kann ja auch, wenn du dann eine Hammergruppe kriegst. Ist sicherlich durch ein Heimspiel immer alles möglich, aber auswärts müssen wir mal gucken.
Ja, soweit Sebastian Kühner. Eine kleine Mini-Statistik noch, die ich sehr imposant fand, war, nach einer positiven Annahme macht Berlin 67% der Bälle tot und Friedrichshafen nur 40%. Höchst interessant, das nochmal schnell eingeschoben. Jetzt wollen wir aber Il Grande Seniore nochmal hören. Unser Bundestrainer Andrea Gianni war auch bei dir am meinsportradio.de Mikrofon.
For the first time, it's incredible atmosphere during the two in both match. Incredible team, nice, nice. And I think about
For Friedrichshafen, I think we have more energy, no power, energy.
Es war eine tolle Atmosphäre, tolle Teams bei beiden Spielen. Der VfB hat mehr Energie auf den Platz gebracht. Nicht Power, aber Energie. Berlin ist perfekt gestartet und hat aber im zweiten Satz dann die Energie verloren. Aber das ist nur der Anfang der Saison. Die Bundesliga, das ist ein weiter, weiter Weg für beide Teams.
But this is a start. I think for the Bundesliga, we saw the way is so long for both teams. And I think Berlin is a good team, is a good power.
Also auch er sagt, es war ein bisschen Intelligenz gegen Power oder ein bisschen mehr Energie gegen Power in dem Fall. Und ich glaube, das können wir alles so unterstreichen und lassen das Supercup, den Supercup sportlich Supercup und reden jetzt nochmal über das Thema, was uns ja am meisten interessiert und am meisten in Rage bringt, nämlich die Medienpolitik in Sachen Volleyball. Bis gleich bei Hör mal Schmidt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
KW Niromant und der Tagesspiegel sind die zwei Protagonisten unseres letzten Teils hier. Hör mal Schmidt, und es geht wie immer um die Diskussion Medienpräsenz, Volleyball in Deutschland und vor allen Dingen in den Öffentlich-Rechtlichen. Und Daniel, du hast das geteilt mit der Seite Bringt den Volleyball in die Medien. Erzähl doch mal so ein bisschen, um was es geht überhaupt in dem Interview.
Also das Interview ist erstmal breit gefächert, aber wir wollen uns insbesondere konzentrieren auf die, sage ich mal, letzte Hälfte oder die letzten Abschnitte dieses Interviews. Konkret geht es darum, dass immer noch unverständlich ist, warum wir Volleyballer unsere Rechte mit einer unteren fünfstelligen Summe quasi nur losbekommen, beziehungsweise das nur dafür verlangen können, während im Fußball Gelder fließen, die völlig in einem Missverhältnis stehen zu dem, was andere Sportarten kriegen. Da nimmt KW Niromann Stellung zu und bezieht klare Kante. Das finde ich so gut an ihm und sagt, da müssen wir die Situation vielleicht auch mal eskalieren lassen und schlägt doch die These vor, vielleicht ziehen wir uns einfach mal raus aus den Verhandlungen mit den Öffentlich-Rechtlichen und lassen die im Regen stehen und gucken mal, was dann passiert. Und das ist Teil dieses Artikels, dass eben diskutiert wird, ja, was passiert denn dann? Dann seid ihr ja gar nicht mehr zu sehen. Und auch in diesem Zusammenhang der Aufruf, Hashtag Block und Spike, da mal mitzudiskutieren. Vielleicht das ja ein Weg, diese mediale Krise auch zu lösen.
Finde ich interessant. Damit würde man natürlich diese, ja, auch gerne mal als Prostitution für die öffentlich-rechtlichen Sender bezeichnete Situation umgehen. Weil es natürlich auch irgendwie für Medien, die sich um den Volleyball kümmern, die ständig Bericht erstatten und mehr Kompetenz auch einfach mitbringen, eigentlich eine Frechheit ist, dass sobald ARD winkt oder ZDF winkt, alles andere erstmal hinten ansteht. Und Sport1 hat sich jetzt Rechte gesichert für Free TV. Da wird es schon mal eine Steigerung der Medienpräsenz geben, der Volleyball-Bundesliga. Wir haben Sportdeutschland TV, wo vielleicht noch das ein oder andere Format hinzukommt. Wirklich einige Möglichkeiten, einige Plattformen, und letztendlich ist auch die Frage, ob 20 Sekunden irgendwie in der Tagesschau oder sonst was den Sport wirklich nach vorne bringt und für eine untere fünfstellige Summe. Das ist eine Riesenfrechheit eigentlich und eine interessante Option, auch wenn natürlich nicht berechenbar ist, was dann passiert, da die Öffentlich-Rechtlichen wirklich mal auflaufen zu lassen.
Absolut. Ich mit der Initiative Bringt Volleyball in die Medien vertreten die Auffassung, dass der Rundfunkstaatsvertrag in Deutschland ganz klar vorsieht, gesellschaftliche Vielfalt in ARD, ZDF und Deutschlandradio, Deutschlandfunk abzubilden. Dem werden die Öffentlich-Rechtlichen momentan nicht gerecht. Diese Situation, dass Sportarten an den medialen Rand gebracht wurden, hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen großen Anteil dran. Ich sage es nochmal, das Privatfernsehen steht auf einer anderen Kante. Die müssen zeigen, was Quote bringt. Das ist einfach privatwirtschaftlicher Druck. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben den Fußball so überdominant werden lassen, dass wir hier quasi eine Monopolsportart haben. Und deshalb gilt meine klare Kritik und damit vollste Zustimmung für KW Niromant, dass diese Situation sich ändern lassen muss. Und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen was tun, um ihrer Verantwortung aus dem Rundfunkstaatsvertrag nachzukommen. Du siehst, ich brause förmlich auf, wenn ich darüber rede.
Ja, zu Recht auch. Man muss sagen, natürlich jetzt nach dem EM-Triumph oder nach der Silbermedaille. Man hatte zwei Volleyballer mit Andrea Gianni und beziehungsweise den Trainer und den Kapitän Andrea Gianni und Lukas Kampfer im Sportstudio. Tobi Krieg ja ab und zu in der Sendung Flutlicht zu Gast. Auch letzte Saison, ich erinnere mich an Tim Grosser, auch beim SWR, der mal zu Gast war. Aber es ist nicht konsequent und es ist ja nicht nur der Volleyball, es sind viele andere Sportarten auch und es ist eine Überdominanz von einer großen Sportart, das letztendlich sich an einem Event langgangeln wird, wie zum Beispiel der Volleyball-EM, ist auch klar, aber ja, es ist, die Situation ist für alle Sportarten außer den Fußball eigentlich nicht befriedigend.
So, bevor ich jetzt dreimal um den Block renne, um mich wieder abzureagieren, freuen wir uns auf Feedback. Unter dem Hashtag Block und Spike diskutiert bitte mit. Das ist wichtig für unsere Sportart. Das ist auch wichtig, um Druck auszuüben auf ARD, ZDF und Deutschlandfunk. So, ich gehe mich jetzt erstmal abreagieren. Ich habe fertig. So. Jo.
Have fun. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf die hoffentlich entstehende Diskussion auch zum Event Supercup. Bleibt uns gewogen unter Hashtag Block und Spike, der Facebook-Seite oder unseren Twitter-Handles @DanielRschmidt oder @HörMedia.
Ja, danke fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.